Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu dem heutigen Pressegespräch mit Igor Levit begrüßen, das gleich Hannes Eichmann führen wird. Hier sitzen zwei wirkliche Festspielfreunde, Freunde der Salzburger Festspiele. Igor Levit hat 2003, war ja Preisträger der Sommerakademie und hat bei dem Preisträgerkonzert gespielt, damals die 1922 Suite von Paul Hindemith. Es hat dann noch 14 Jahre gedauert, bis er bei den Festspielen debütiert hat. Und ich muss eine kleine Anekdote erzählen, warum es nicht ein bisschen früher passiert ist. Als Markus Hinterhäuser 2013 zum Intendanten ab 2017 ernannt wurde, hat er mich ein paar Wochen nach der Ernennung mal angesprochen und hat gesagt, Florian, könntest du dir nicht vorstellen, zu bleiben als Konzertchef? Und ich musste wirklich keine Millisekunde überlegen und Ja zu sagen. Er hat aber gesagt, Moment, es gibt noch so ein paar kleine Dinge, die wir besprechen müssen und die du mir versprechen musst. Und eine dieser Bedingungen war, er hat gesagt, es gibt einen Künstler, da möchte ich, dass wir den beide gemeinsam 2017 zum ersten Mal präsentieren. Du musst mir versprechen, dass der 2015, 2016 nicht kommt, nämlich Igor Levit. Das Versprechen habe ich gegeben, auch wenn es mir ein bisschen leid tat, dass er nicht früher kommen konnte, aber ich habe es gerne gemacht. Und 2017 war es dann soweit mit Vision de la Man, gemeinsam mit Markus Hinterhäuser in der Stiftung Mozarteum. Seitdem hat er 6 Konzerte hier gespielt in den letzten Jahren. Und Igor Levit ist nicht nur ein großartiger Pianist und Mensch, er ist auch ein wunderbarer Partner für uns bei den Festspielen, für Markus und für mich, weil er ist ein Künstler, mit dem man nie darüber spricht, dass man jetzt ein Tourneeprogramm hier präsentiert, sondern die Diskussion gibt es einfach schlichtweg nicht, sondern sie beginnt eigentlich immer mit der Frage, um was geht es denn im nächsten Jahr, was könnten wir gemeinsam machen? Und so erinnere ich an ein Gespräch, wo wir zu dritt in Wien saßen und Markus erzählte, dass eine der wichtigen Opern in 2017, in seinem ersten Intendantenjahr, die Lady Macbeth Omschensk werden wird von Schostakowitsch. Und dann hat Igor gleich gesagt, dann muss ich ja die 24 Präludien und Fugen spielen, was er vorher noch nie gespielt hatte. Und er hat sich für Salzburg dieses Mammutwerk angetan und ein Studiotintier gespielt, gleich in seinem ersten Festspielsommer. Und das ist eines von ganz vielen Beispielen. Ich könnte jetzt über jedes Konzert reden, wie es entstanden ist, worauf man stößt, dass es eben speziell auch viel für diesen Ort hier und für dieses Festival geschaffen wurde. Igor Levit ist aber auch jemand, der mich persönlich jedes Jahr, wenn ich in den Konzerten sitze, überrascht. Letztes Jahr war das fast so wie ein kleines Wunder. Ich bin ins Konzert gegangen mit der Hammerklaviersonate und ich habe geglaubt, ich habe dieses Werk dutzende Male in meinem Leben gehört. Ich dachte, ich kenne dieses Werk. Und ich saß in diesem Konzertrennen und nach diesen 45 Minuten oder Stunde hatte ich das Gefühl, ich habe dieses Werk zum ersten Mal gehört. Und das ist das, was Igor Levit für mich auszeichnet, gerade als Beethoven-Pianist, aber auch mit all den anderen Dingen, die wir gemacht haben. Insofern ist es eine große, große Freude, dass wir so viel miteinander planen dürfen, so viel miteinander vorhaben, auch in den nächsten Jahren, und dass wir uns auf 2 Konzerte diesen Sommer freuen können. Gleich morgen ein Konzert im Rahmen der Ouvertüre Spirituelle. Hannes Eichmann wird sicherlich näher dazu eingehen. Und dann am 4. August noch im Haus für Mozart ein Solistenkonzert. Igor, vielen Dank für all das, was wir schon erleben durften zusammen, und ein gutes Gespräch. Dankeschön.
Gleich in medias res. Gestern hat die Ouvertüre Spirituelle begonnen mit Orlando di Lasso, Lacrimi di San Pietro, ein tolles Spätrenaissance-Stück, sauschwer zu musizieren. Heute gibt es das nochmal. Und morgen geht es dann gleich mit Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen weiter. Lacrimosa aus dem Requiem, das klingt alles, als wäre das ein ganz trauriges Programm.
Ja, also erstmal auch hallo, guten Tag von mir aus. Na, ein fröhliches Programm geht anders, das stimmt schon. Es ist ein, wie ich glaube, zutiefst freies Programm, weil die Werke, zumindest für mich, alle drei in einem Geist der inneren sozusagen des In-sich-Gehens und gleichzeitig des Aus-sich-heraussprechens stehen. Sowohl Weinen, Klagen als eine, Busoni würde das, glaube ich, als Nachdichtung bezeichnen, ist ja keine wirkliche Transkription, es ist, als würde Liszt dieses Bachsche Werk nehmen und es im Grunde genommen von allen Ketten lassen. So ist Sunt Lacrimae Rerum von Franz Liszt aus den Aeneid de Pèlerinage ebenfalls ein ungeheuer freies Stück, sehr zeit- und sozusagen ja, zeitlos in sich. das Lacrimosa muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Und die Fantasia Contrapuntistica als eines der bedeutendsten Werke Bosonis, der für mich sowieso, da kommen wir vielleicht nachher sicher drauf, ein großer Held ist, mit einer der wichtigsten Figuren, sowohl als Komponist, als Pianist, als Denker, als Mensch für alles, was er stand, meines Lebens ist. Die Fantasia ist im Grunde das Paradebeispiel dafür, wie Busoni ein Werk nimmt, nämlich den letzten Kontrapunktus aus der Kunst der Fuge, der im großen von Bach unvollendeten BACH mündet und es einfach mit allem, was er hat, freilässt. Einfach freilässt. Und das nicht nur, aber auch dieses Gefühl von Freiheit, das eint dieses Programm. Und fröhlich geht echt anders, ja. Aber vielleicht mache ich noch eine fröhliche Zugabe, weiß ich noch nicht.
Es schaut aus, als würde all diesen Stücken Johann Sebastian Bach über die Schulter schauen. Beginnend bei Liszt, wobei, wenn man sich, ich weiß nicht, was das für eine Ausgabe ist, Universaledition, da steht eh schon Variationen über das Motiv von Johann Sebastian Bach und dann sind nur drei Takte angegeben mit diesen Seufzermotiven. Die Seufzerfiguren, mit denen der erste Choral anfängt von BWV 12. Und wenn man das Stück sich anhört, beginnt es, ja, Seufzermotive, aber in kräftigen Pfundnoten in der rechten Hand und chromatisch von unten nach oben ziemlich brutal.
Wie eine Art Orgelimprovisation, ja. Das ist ein machtvoller Beginn. Es ist ein im Grunde ein Improvisationsbeginn, wie so häufig bei Liszt. Auch der Beginn der Fantasia Contrapuntistica ist eigentlich eine Art Improvisation, ebenfalls über ein Choral. Ich bin nur sehr, sehr schlecht mit auswendig lernen von Choraltiteln. Das haben Sie wahrscheinlich
alles mit. Allein Gott in der Höhe, er ist das, genau. Glaube ich, im Präludium.
Und, genau. Und ja, das ist, Johann Sebastian Bach ist allgegenwärtig in diesen Werken, vielleicht etwas weniger im Sunt Lacrimererum, das ist ja eigentlich Soldatenmusik. Nicht wahr? Das ist eigentlich für ungarische Soldaten, soweit ich mich recht erinnere, ein geschriebenes Stück zu Ehren von, aber im Weinen klagen und vor allen Dingen in der Contrapuntistica ist Johann Sebastian Bach immer da, aber eben von allen Ketten freigelassen.
Vielleicht darf ich ganz kurz abschweifen. Die Überschrift Variationen lassen mich natürlich ganz kurz den Igor Levit fragen, was er für eine Herzensbeziehung zur Kunstform der Variationen hat.
Das ist ohne Zweifel die mir liebste Form, die liebste musikalische Form für mich ist die Variation. Das hat viel damit zu tun, dass es meine Neugierde herausfordert. Absolut.
Auch den Spieltrieb ein bisschen?
Total. Auch vor allen Dingen den sehr schnellen Spieltrieb. Also ich habe meine Augen und Ohren überall gleichzeitig. Und das ist etwas, was Variationen, zumindest die ich sehr liebe, ständig von einem verlangen. Ein ganz lieber Freund von mir hat mal gesagt, ich sei jemand, der, wenn ich ein Problem ausfindig mache, dann ziehe ich Kreise wie so ein Aasgeier um dieses Problem, frage alle möglichen Leute nach ihrer Meinung und die Kreise werden immer kleiner und ich gehe allen wahnsinnig auf die Nerven und irgendwann schnappe ich zu und irgendwann habe ich meine eigene Lösung. Ja? Das stimmt, das habe ich so an mir. Das ist ein ähnliches Gefühl beim Spielen von Variationen, ehrlich gesagt. Also nicht, dass allen auf die Nerven gehen, aber dass beim Spielen um ein Thema herumkreisen und das von allen möglichen verschiedenen Seiten betrachten zu können, das macht mir einen wahnsinnigen Spaß. Und zumal, Sie schielen ja ein bisschen darauf, ich habe ja doch mich sehr exponiert mit den Diabelli-Variationen, mit Goldberg, mit People United, mit jetzt Schewski mit Stevensons Passacaglia, gibt viele. Wenn ein Variationswerk dann auch noch 60 Minuten plus dauert und sprich mir einfach Zeit lässt, dann geht mir das Herz auf. Und es hört nie auf. Ich entdecke jedes Mal irgendetwas Neues. Mal hat das unmittelbar mit dem Stück zu tun und mal spiele ich 65 Minuten und kann gar nicht vermeiden, dass ich einfach abschweife und plötzlich einfach diese Musik für mich anders übersetze. Und Variationen spielen war mir immer schon das Schönste. Ja.
Variatio delectat. Ein berühmtes Variationenthema hat heuer 200. Geburtstag. Es ist von einem Herrn komponiert, der fast in Rufweite von hier geboren wurde. 1819 hat der Diabelli als einen originellen Werbegag, 40, 50 Komponisten gebeten, über sein 2-Minuten-Walzerchen Variationen zu schreiben. Und da war Mozarts Sohn dabei und der junge Liszt und der Schubert. Aber ein Stück ist sowas wie ihr Leib- und Magenstück geworden und wir hören es am 4. August im Haus für Mozart, wo ich annehme, dass Sie das schon 400 Mal gespielt haben, entdecken, lassen sich da immer noch neue Funken schlagen oder nervt Sie das Stück irgendwann mal?
Also ich sage Ihnen eins, auch wenn mich das Stück manchmal nervt, liegt es nicht am Stück, sondern an mir. Das Stück ist für mich das mit großem Abstand wichtigste Werk in meinem Repertoire. Das ist der quasi Dreh- und Angelpunkt für so wahnsinnig vieles gewesen für mich. Das ist mit das bemerkenswerteste Stück Musik für Klaviersolo, das ich kenne. Das ist ein intellektueller, sozusagen ein intellektuelles Ereignis sondergleichen. Es ist ein emotionales Erlebnis sondergleichen. Und wenn man anfängt, sich da mal reinzusteigern und zu sehen, aus wie viel Nichts Beethoven das erschaffen hat, da schlackern einem die Ohren, ohne Wenn und Aber. Also eines der, wenn man sich mal überlegt, und das, ich verspreche, das wird das einzige dieser Beispiele bleiben, dass mit das wichtigste Motiv der Diabelli-Variation das hier ist, ich scherze nicht, dann wirklich, da wird einem ganz anders. Und das Stück erfüllt mich mit einem Glück und einer Freude und einer Spielfreude. Sie haben recht, 400 Mal trifft es etwa, wenn nicht mehr. Aber das, wenn Sie mir jetzt sagen, irgendwie spiele das jetzt mal täglich die nächsten paar Jahre, dann nehme ich es hin und spiele es halt täglich. Das ist für mich einfach der Grundstein für so sehr vieles.
Dieser repetitive Ton, jetzt sage ich auch schon der Ton, kommt in der, glaube ich, 32. Variation vor, die Trippelfuge.
Der repetitive Ton kommt vom zweiten Takt bis zum letzten Takt ständig vor. Das ganze Stück basiert mit auf diesem nervtötenden Ton. Die ganze Zeit, immer und immer wieder. Das Stück endet quasi mit diesem Ton. Es beginnt mit ihm und es endet mit ihm und es kommt ständig wieder und so einfallsreich ist das jetzt nicht. Ja? mein Neffe ist knapp unter einem Jahr alt, der kann es auch schreiben. Aber das ist, aber was dann daraus entsteht, ist einfach ein musikalisches Weltwunder sondergleichen. Und das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn.
Danke für diese Beleuchtung auf diese Besonderheit.
Auf das Interessanteste aller Motive.
Genau. Weil möglicherweise von der Straße kommende Hörer sich eher an Dandiri und halt das Thema hält und versucht, dem zu lauschen. Aber vielleicht ist es so wie in den Goldberg-Variationen, wo man auch lange erst später draufkommt, was da variiert wird, nämlich die Basslinie und die linke Hand.
Also ich kann jeden nur davon abraten, zu versuchen, das Thema wiederzufinden. Das werden Sie nicht finden, Gott sei Dank. Ja, ich sag ja, das ist gleich die erste Variation ist im Grunde eine Ohrfeige gegen den Walzer. Und zwar in einer Härte, also härter geht's nicht. Härter als ein Dreierwalzer zu brechen mit einem Zweiviertelmarsch à la Meistersinger, aber viel sympathischer als Meistersinger, das dürfen Sie drin behalten, in einen pompösen, schweren Schritt geht ja gar nicht. Es geht einfach nicht. Das ist eine Ohrfeige. Aber eine geniale Ohrfeige. Und so geht das dann weiter und es ist wirklich, das ist ein solches Erlebnis. Aber das Thema werden Sie nicht wiederfinden. Nur diese Motive.
Eine Frage noch von mir. Was ist denn Ihr Anteil als Interpret am Stück? Anlass ist natürlich etwas, was wahrscheinlich alle hier im Raum auch gelesen haben. Die Luzern-Festival-Beilage der NZZ, gestern erschienen. Was wären die Komponisten ohne uns, wird als Schlagzeile sozusagen eine Aussage von Ihnen zitiert. Bitte um eine Exegese dieser Frage.
Finde ich gut. Ich führe Ihnen jetzt ohne mich das Thema der Diabelli-Variation vor. Moment, es dauert noch 40 Sekunden. Ich bin noch nicht mal auf Takt 10, ja, das dauert noch. Das meine ich, das ist einfach, das, so einfach, wie es klingt, meine ich es auch. Es gibt ohne uns, die da spielen und Sie, die da hören, nichts anderes, darf ich bitte kurz, als das hier. Und das hier ist nichts anderes als ein Auftrag. Das ist ein Dokument, das ist ein Auftrag an uns, mach was damit. Und wenn niemand was damit macht, dann bleibt es eben nur das hier. Wenn Sie es nicht hören und ich es in dem Fall in einem konkreten Anlass, zum Beispiel beim Konzert, nicht spiele, hören Sie gerade dieses Stück. Mehr meine ich nicht und deswegen finde ich diese dialektische Kleinmacherei seiner selbst auf den ersten Blick irgendwie, ja, sie klingt klug und bescheiden, entbehrt aber A, jeder künstlerischen Grundlage und ist, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, zutiefst unkünstlerisch und ziemlich eingebildet. Zu glauben, man hätte es in der Hand, das Medium des Komponisten zu sein, ist, also die Selbstsicherheit habe ich nicht. Ja? Und mehr habe ich damit nicht gemeint. Ich bin weder Diener des Komponisten, noch bin ich sein Meister. Ich bin hoffentlich ein guter Erfüller, oder ich versuche einen Auftrag zu erfüllen und diesen zu teilen. Mehr habe ich damit nicht gemeint und ich bleibe dabei.
Schlüssiger kann man es nicht sagen. Dankeschön.
Geist, der ein scharfer Beobachter auch unserer Zeit ist. Nicht zuletzt werden die Salzburger Festspiele auch sehr politisch mit Idomeneo eröffnet werden. Wie sehen Sie unsere Zeit und welche Rolle hat die Kunst dabei?
Nur ein Satz,
bitte. Das können Sie jetzt, genau, ja. Nur ein Satz. Genau.
Ich habe es offen gelassen, wir können es auch konkretisieren.
Drei finnische Worte.
Definitiv in den letzten Jahren, nicht nur in Europa, sondern weltweit, einfach Fremdenhass und es gibt Fremdenfeindlichkeit. Es gibt die Flüchtlingsdiskussion, die allen irgendwie schon zu den Ohren heraushängt. Trotzdem ist sie nichtsdestotrotz dramatischer denn je. Es gibt viel Antisemitismus. Also es gibt schon auch konkrete Fragen, die ich dazu hätte.
Ja, also zwei Antworten darauf zu diesem Thema. Zu dem Thema ist sehr, sehr viel gesagt. Man kann, ich glaube, zu dem Thema ist im Grunde von Künstlerseite aus alles gesagt. Ich kann jetzt noch zum 100. Mal wiederholen, irgendwie, keine Ahnung, zur Hölle mit Faschisten, das kann ich irgendwie Tag für Tag irgendwie von mir geben, das ist aber keine Politik. Das ist es einfach nicht. Es ist auch keine, es ist auch keine Politik und im Grunde eine Art, sozusagen, es ist Schrumpfdenken mit so Sätzen um sich zu werfen, wie in unserer Gesellschaft darf Rassismus, Antisemitismus, Sexismus keinen Platz haben. Das ist einfach Schrumpfdenken, das ist einfach dummes Zeug, es hat immer Platz und es wird auch immer Platz haben. Es hängt nur davon ab, was wir damit machen. Aber es ist wie so eine Art politisch verschriebene Schlaftablette zu sagen, und das darf keinen Platz haben und niemals und so. Das ist einfach dummes Zeug. Ja, also insofern, ich kann zu dem Thema ist sehr, sehr viel gesagt. Ich glaube, ein anderes Thema, das hatten wir vorhin ganz kurz angerissen, was uns alle ereilen wird und wir gut daran täten, sehr genau heute schon darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das für uns hat, ist das große Thema des Klimawandels. Da können wir nicht so tun, als würde es uns nicht interessieren, weil wir spielen Beethoven. Das hat hoffentlich in Zukunft sehr, sehr starke wirtschaftliche Konsequenzen. Ich hoffe von Herzen, dass Flüge sehr viel teurer werden. Dann muss man sich überlegen, was bedeutet das für den Betrieb. Ich bin günstig, ich bin alleine. Ein 100-Mann-Orchester, mit Instrumenten, mit Versicherung, mit allem, da gestaltet sich schon alles ganz, ganz anders. Darüber wird man nachdenken müssen. Wir werden in Deutschland eine, hoffentlich nicht auf ewig, eine Peter Altmaier Wirtschaftsministerregierung bleiben. Das wird sich nächstes Jahr ändern. Und man täte gut daran, mal darüber nachzudenken, was das heißt. Vor allen Dingen täte man gut daran, nachzudenken, was das künstlerisch bedeutet. Und da wird das Gespräch jetzt sehr, sehr, sehr groß. Weil kann man, Florian hat das ja vorhin angesprochen, das ist als Festival, sozusagen als die Seele eines Festivals, kann es nicht sein, ständig einen Tourneebetrieb abzuspielen. Das ist Teil dessen, das kann man auch nicht verhindern, aber es kann nicht der Hauptteil sein. Es verhält sich ganz anders in einem normalen saisonalen Konzertbetrieb. Und da muss man sich schon fragen, ist es das letzte Wort, zu glauben, dass wir auf ewig so leben können, dass halt, ja, 10 internationale Orchester pro Saison kommen und im Grunde genommen jedes Jahr dasselbe spielen. Und die Frage wird man sich stellen müssen. Oder wird man am Ende auch in unserem Betrieb über eine Art Deglobalisierung nachdenken müssen? Und darüber nachzudenken und sich auch klar zu werden, mit welchem Vokabular man das erklärt, denn ich sehe schon die Ersten kommen und mir vorwerfen, ja, du redest ja wie die Rechten. Nein, ich rede nicht wie die Rechten. Nicht allen, nicht gesagt, irgendwie wir setzen in deutsche Orchester nur deutsche Musiker und spielen nur deutsche Musik. Das habe ich nicht gesagt, aber sozusagen, ich glaube, der Fokus auf Eigenproduktion wird stärker werden müssen. Ich finde es auch nicht so schlecht für einen Kunstbegriff, nicht für mal heute für 29 Euro die Oper in Madrid zu sehen und morgen für 30 Euro Flug die gleiche Oper in London und dann übermorgen eine andere in Paris, sondern wenn das Investment höher wird und man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lässt, das hat irrsinnige künstlerische Implikationen. Darüber täten wir gut, heute schon nachzudenken. Ich finde es sträflich, dass es nicht passiert. Und das ist ein Riesenthema. Das finde ich 10-mal interessanter als das mittlerweile zum 4. Jahr seit diesem September 2015 über Nazis zu reden. Das langweilt mich. Das ist jetzt da und wir müssen damit umgehen. Aber es ist nicht das einzige Thema.
Absolut. Vielleicht noch dazu ergänzend, ich nehme wahr, dass Sie große Selbstreflexion haben und sogar einen eigenen Konzertbetrieb, jetzt was die Fliegerei in Frage stellen oder möglicherweise auch verändert sehen wollen. Trotzdem
nicht nur die Fliegerei, aber auch.
Ja, also nennen wir es beim Namen CO2 zu verringern. Nichtsdestotrotz hat aber doch auch die Kunst wirklich die Möglichkeit, Themen in die Welt zu bringen, weil das Thema, das heuer bei den Salzburger Festspielen ganz stark aufpoppt, ist das Klimathema und das ist ein höchst relevantes. Insofern gibt es jetzt, abgesehen von der eigenen Selbstreflexion, schon die Möglichkeit, auch etwas zu bewegen.
Ohne Frage. Und das wird ja auch getan. Siehe, was jetzt dieses Jahr hier passiert. Aber man muss sich darüber klar werden, wenn bestimmte Akteure politischer Natur irgendwann mal anfangen zu sagen, so, wo ist eigentlich eure Rechtfertigung für das, was ihr tut, dann interessiert die nicht, was Peter Sellers mit dem Illuminio macht. Da ist die Diskussion leider, aber man muss es face it, geschieht sie auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Und sich dafür zu wappnen und sich dafür darauf vorzubereiten, täten wir alle echt gut. Und ich glaube, wie gesagt, weniger ein solches Festival, noch viel weniger konkret dieses Festival, dessen ganze Seele eben nicht ein Durchlauferhitzer an Tourneeprogrammen ist. Ja? Aber sowas wie der ganz normale Konzertbetrieb, der darf sich mal so perspektivisch 5 Jahre plus mal warm anziehen. Und die sollten sich heute mal schon die Jacken kaufen, weil das wird kommen. Und ich finde es auch gut, dass es kommt. Aber man sollte agieren und nicht reagieren.
Dankeschön.
Ich würde gerne zum morgigen Programm noch 2 Fragen vielleicht reinpacken. Es geht ja bei den Liszt-Stücken bzw. Bearbeitungen um Lacrime, also sogar im Titel wird das geführt. Wo sehen Sie so musikalische Verbindungslinien in Bezug auf Weinen, Klagen und Sagen? Und die zweite Frage wäre, wenn man sich Lacrimosa von Liszt anhört, die Liszt-Transkription, habe ich zumindest immer das Gefühl, dass kollektives Klagen bei Mozart so zum individuellen Klagen verwandelt wird. Jetzt frage ich Sie als Liszt-Verehrer, ist das vielleicht das Wesen von Liszt generell, dass er versucht hat, bei seinen Transkriptionen, aber auch generell, das so gut es geht oder so viel Weltschmerz wie möglich auszudrücken als Individuum?
Erste Frage, dieses Motiv, das Klagemotiv, zieht sich, glaube ich, durch alle Stücke durch. Das chromatische Klagemotiv, es ist natürlich auch Teil des BACH. Das, worin... Das zieht sich ja auch durch die Fantasie. Absolut ist das Klagemotiv in jedem dieser Stücke ganz präsent. Wir haben ja dieses Programm, Markus, Florian und ich, wir haben dieses Programm ja zu dritt quasi gebaut. Das ist auch, soweit ich weiß, der einzige Abend überhaupt, wo ich das spiele, so in dieser Konstellation. Und ja, bei Liszt, bei den Transkriptionen, da gibt es ja verschiedene Arten von Transkriptionen bei Liszt. Es gibt die Transkription der, eine Art Salontranskription zur Schaustellung. Völlig, völlig, vollkommen okay, die Verdi-Bearbeitung oder Wilhelm Tell-Bearbeitung. Dann gibt es die in sich gekehrten, wie Liederbearbeitung, Schubert, Schumann, Mendelssohn und so weiter. Es gibt die weltumspannenden Transkriptionen. Dazu gehört sicherlich Weinen, Klagen, dazu gehört Isoldens Liebestod, wo, glaube ich, ganz andere Fragen verhandelt werden. Und klar, da trägt quasi das Individuum das Klagelied aller auf seinen Schultern. Das ist, daran gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Dann gibt es eine weitere Art der Liszt'schen Transkription, die sehr berührend ist beinahe. Das ist der Versuch, beispielsweise die Beethoven-Sinfonien für Klavier solo zu setzen. Wo er ja selber dann gesagt hat, siehe die 9., da ist er gescheitert, das geht einfach nicht. Und trotzdem hat er es getan. Und ich glaube, einer der Gründe dafür war die Verneigung, also erstens die Verneigung eines großen Komponisten gegenüber einem anderen großen Komponisten. Und zum anderen einfach diese Stücke, und da ist ein zutiefst philanthropischer Gedanke auch, so vielen Menschen wie nur irgend möglich zu schenken, dass sie sie hören. Der Zugang zu Konzerten war nicht so da. Es war auch nicht so, dass in einem Konzertbetrieb mal jede Beethoven-Symphonie 200 Mal pro Saison wiederholt wird. Schwenkt zu dem Thema von vorhin. Das ist auch ein Zugang zu diesen Stücken, den Liszt da gegeben hat. Also das ist bei ihm ganz, ganz mannigfaltig, warum er Werke transkribiert hat. Aber in diesem Fall Lacrimosa oder Liebestod oder auch Weinklagen, das ist weit mehr als einfach nur Klaviermusik über ein Thema. Das ist schon ein zutiefst, wie Sie sagten, individueller Übernahme von sehr, sehr viel Gewicht als ein Mensch. Das ist sehr, sehr bewegend. Nächste Frage. Morgen Abend.
Wir spielen ja Beethoven. War das? Habe ich da was falsch verstanden?
Ja, nein, wir müssen nicht aufs Klima achten, weil wir spielen Beethoven, sondern wir müssen uns dem Thema bewusst werden, weil ich mag Luft zum Atmen. Ja? Das mögen wir, glaube ich, alle. Gar nichts, das ist einfach nur wie. Unser Betrieb, so wie er funktioniert, wird sich Fragen stellen lassen müssen. Ja? Also ich meine, jedes zweite Interview eines halbwegs erfolgreichen Künstlers, das da geführt wird, können Sie die Uhr danach stellen, kommt irgendwann die Stelle, wo der Journalist, die Journalistin, der Journalist dem Künstler sagt, und das ist dann das höchste Lob, heute Paris, morgen Berlin, übermorgen New York, übermorgen Tokio, wie fühlt sich das an? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja? Und in 3 Wochen bist du irgendwie mit einer Sehnscheinentzündung, chronischen Kopfschmerzen und kaputten Rücken oder was auch immer im Bett. Was ist der künstlerische Mehrwert von dieser Art Leben? Und das ist jetzt das frage ich mich auch. Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Und das ist meine Luxusdiskussion gerade, künstlerischer Mehrwert. Aber ich kann mir im heutigen Klima so ein Interview nicht mal mehr leisten, ohne in Zeiten von sozialen Medien aber mindestens 25 Briefe zu bekommen, privater Natur. Was sind Sie denn für einer? Hier, Fridays for Future Bewegung irgendwie kommentieren und retweeten, aber sich auf die Brust schlagen, dass Sie hier diese... Ich kann damit umgehen, weil auch ich mittlerweile sehe, hey, das soll und ich möchte auch nicht, dass das so weitergeht. Aber das sind einfache Fragen. Ich bin alleine. Ich habe ausgerechnet, dass mein Amerika-Flug irgendwie von vor 4 Monaten hätte ich die Flugmehrkosten, um das auszugleichen, liegen bei 230 Euro. Ja, irgendwer wird das schon bezahlen können. Aber es kommen diese Briefe. Das meine ich mit Face it. Das wird passieren. Und dieses so Dahingesagte, das geht so nicht. Und auch das Argument irgendwie, ja, man hat so ein Talent und irgendwie zeigt es der Welt, das ist schwierig. Und das meine ich damit. Es hat mit Beethoven oder mit Schmethoven nichts zu tun. Das ist einfach nur, ja.
Dankeschön.
Oh ja, was hören wir jetzt?
Wir hören was?
Wir hören was.
Bitte. Wirklich?
Ja, genau, sehr lustig.
Aber was? Vielleicht das Lacrimosa, ein paar Takte Lacrimosa.
Wie wäre es denn einfach mal nur mit dem Ende, die letzten 5 Minuten aus den Diabellen? Thank you.
Thank you.